Katsch nicht so, pflegte meine Mutter zu sagen, wenn wir als Kinder mal vergaßen, dass andere einem nicht unbedingt beim Kauen zuhören möchten. Heute würde ich das gerne auch Leuten, die mir wild fremd sind, zurufen ab und zu. Katsch nicht so, denen nämlich, die ohne Unterlass und Rücksicht auf ihre Mitmenschen Kaugummi kauen, was ja leider auch bei manchen Leuten nicht geräuschlos zu gehen scheint. Aber warum kauen wir überhaupt Kaugummi und wie lange schon? Heute ist der Tag für solche Fragen, denn heute vor 150 Jahren wurde in den USA das Patent auf Kaugummi vergeben. Ich begrüße am Telefon den Soziologen, Autor und Mitgründer des Instituts für Theoriekultur in Freiburg, Anselm Geserer. Er hat sich ausgiebig mit dem Kaugummi und seinen Auswirkungen auf unsere moderne Kultur beschäftigt. Herr Geserer, wer hat's denn nun erfunden? Warum und wie sah das Zeug damals aus?
Ja, das Patent jährt zwar, das bezieht sich allerdings auf das Fichtenharz und das hat man auch schon im Neolithikum gekaut. Die Geschichte des modernen Kaugummis beginnt in Südamerika bei den Mayas, die das sogenannte Chicle gekaut haben. Das ist das Harz des Breiapfelbaumes, das ist quasi Latex. Das gelangte im mexikanischen Unabhängigkeitskrieg in die USA, damals schon als Marschgepäck der Soldaten. In Nordamerika hatte man eben bisher nur Fichtenharz gekaut, was die erste Chewing-Gum-Fabrik dann ergab, 1948. Aber im Konkurrenzdruck zum Chicle hat es dann nicht standgehalten. Und als dann William Wrigley 91 auf der Bildfläche erschien, wurde das Kaugummi quasi durch seine Fabrik richtig groß.
Aber auf Dingen rumgekaut, auf Sachen, also die kein Essen sind, haben die Menschen eben aber schon weitaus früher, Sie haben gesagt, schon in der Steinzeit. Warum denn? Angeblich soll es ja entspannen und beruhigen und vermutlich auch das Hungergefühl stillen, auch wenn es nicht wirklich was zu beißen gibt.
Ja, also das ist ein Problem, was wir heute haben, dass wir immer versuchen, die Dinge funktional zu deuten. Die ersten Funde sind 10.000 Jahre alt ungefähr, Birkenrindenpech. Dann gibt es Hinweise auf diverse Harze, wie das Harz des Mastixbaumes in Griechenland. Davon leitet sich dann auch der Kaubegriff der Mastikation ab. Und rückblickend versuchen wir immer, okay, das war für irgendwas gut, für die Mundhygiene oder irgendwie die Trockenheit gegen Trockenheit im Mund oder als Werkstoff teilweise auch. Wir können uns eben andere Dinge nur sehr, sehr, sehr schwer vorstellen. Und da hat sich das Institut für Theoriekultur eben zur Aufgabe gemacht, die kulturellen Phänomene wie das Kaugummi einmal umfassender zu beleuchten. Deshalb wird auch dieses Jahr dann noch das Buch Bubblegum Studies erscheinen.
Genau, das erscheint dann im Oktober. Aber haben Sie denn belastbare Erkenntnisse, warum man damals gekaut hat? Vielleicht war es ja cool, so wie es ja heute auch manchen zu sein scheint.
Ja, das ist eben genau die Frage. Wenn wir uns die funktionalen Dinge angucken oder unsere funktionale Welt, dann wird immer alles das, was unnütz ist, was, ja, das kann man mit Partei sagen, wird ausgeschlossen und verfemt. Und deswegen unterscheide ich auch vom Funktionskaugummi, der in seiner Hochform als Nikotinlieferant zur profanen Trägermasse degradiert wird. Und dem anderen Kaugummi, was erstmal keine oder nur eine sehr schwammige und verspielte Funktion zugewiesen bekommen kann, so wie das Bubblegum. Das verliert schnell seinen Geschmack, aber ist bunt. Da kann man auch nicht mehr viel damit machen, außer es irgendwo hinkleben und Dinge verschmutzen. Und da hat man schon ein ganz, ganz neues Wirkungsfeld. Ekel, Abscheu, all das zeigt, dass da was drinsteckt, was die funktionale Welt eben nicht haben will. Und hier lässt sich dann Vergnügen aus dem Verschwenderischen und dem Nutzlosen ziehen.
Ja, dann sagen Sie uns bei der Gelegenheit doch aber bitte gleich auch, wie entsorgt man denn den ausgekauten Kaugummi auf möglichst elegante und unauffällige Art?
Ja, also elegant und unauffällig kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es recht gut ist, denn eigentlich irgendwo hinzuspucken. Und das Schöne ist dann, dass wir jetzt mit modernen Kaugummis, die wieder zurück auf Chicle gehen, einen abbaubaren Stoff haben. Weil nur dann hat der Kaugummi, widerspricht er dieser funktionalen Welt und zeigt seine volle Kraft, wenn wir hingehen und überhaupt bemerken, oh, da ist ja irgendwas. Was ist das? Was soll das? Und dieses Verspielte und Unnütze ist eben das Spannende und die Eigenschaft des Kaugummis.
Ich muss gestehen, dass ich das Verspielte nicht ganz erkennen kann, wenn der Kaugummi unter meinem Schuh, meiner Schuhsohle klebt oder wenn er gerne mal zu, sag ich mal, Grundschulzeiten auch im Haar klebte, weil die Jungs das lustig fanden. Aber mal abgesehen davon, was sind Sie denn für ein Kaugummityp? Lieber Spearmint ohne Zucker oder eben Hubba Bubba und wie die alle heißen, mit so richtig Blasen machen?
Ja, ich wäre eher das, wenn ich Kaugummi kauen würde. Aber wenn wir das Klebrige uns angucken, was ja insbesondere bei der Hitze sehr öfter mal zutage tritt, da erkennt man dann auch den Widerstand, den so ein Kaugummi leisten kann, weil er widersetzt sich eben nicht nur der Verdauung, obwohl man ihn kaut, sondern er widersetzt sich dann auch noch der Wiederherstellung von Sauberkeit und Funktion. So, all das merkt man, wenn er eben am Schuh klebt und man ihn nicht mehr wegbekommt.
Solange wir nicht in Singapur sind, geht's noch gerade, aber auch in deutschen Städten gibt es teilweise schon Bußgelder für auf der Straße entsorgte Kaugummis. Ich bedanke mich aber ganz herzlich für diese Einsichten bei Anselm Geserer. Von ihm stammt dann auch der Aufsatz im Buch Bubblegum-Studie, der Kaugummi als Kulturträger, das im Oktober erscheint im Büchner Verlag. Herr Geserer, fröhliches Kauen kann ich nicht sagen, wenn Sie kein Kaugummi kauen. Ich tue es auch nicht, aber einen schönen Tag wünsche ich.
Danke gleichfalls.